So, ich habe mir sagen lassen, als Referentin darf ich die Maske absetzen. Ich hoffe, das ist auch weiterhin in Ordnung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Dr. Jobst. Herzlichen Dank für die sehr inspirierende Einführung, Herr Professor Dr. Gerke, sowie die Möglichkeit, heute im Rahmen des Gedenkens an den 80. Jahrestag der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Goers zu Ihnen sprechen zu dürfen. Am Platz der alten Synagoge erinnert ein gelbes Ortsschild an die Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1940. Es steht heute unmittelbar neben dem Gedenkbrunnen, der auf den Grundrissen der im November 1938 von den Nationalsozialisten zerstörten Synagoge errichtet wurde. Sie alle kennen diesen Platz. Sie alle wissen um die emotionalen Debatten, die in den letzten Jahren um seine Bedeutung und seine Umgestaltung geführt wurden. Dabei standen die aufgefundenen Fundamentsteine der alten Synagoge ebenso im Fokus wie eine adäquate Form der Erinnerung an ihre Zerstörung in der Pogromnacht von 1938. Tatsächlich bietet dieser Platz ein Fenster in eines der dunkelsten und gleichzeitig noch am wenigsten erforschten Kapitel der 900-jährigen Freiburger Stadtgeschichte. Dieser Platz, der heute im Zentrum der Stadt liegt, vereint Aspekte aus Politik, Religion, Kultur, Begegnung, Repräsentanz, Abschottung, Öffnung und Zerstörung wie kaum ein anderer öffentlicher Platz in Freiburg. Er tut dies vor allem, weil hier von 1870 bis 1938 das religiöse und gesellschaftliche Zentrum des jüdischen Lebens in Freiburg stattgefunden hat. In meinem Vortrag kann die sehr komplexe wie bewegte Geschichte der alten Synagoge, ebenso wie die des Areals, auf dem sie bis zum November 1938 stand, nicht annähernd vollständig erzählt werden. Verstehen Sie meinen Vortrag deshalb als Impuls oder als das Aufwerfen von neuen Fragen, die es im öffentlichen Diskurs wie auch durch weiterführende Forschungsarbeiten zu diskutieren gilt. Im Folgenden wird es um die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Platz der alten Synagoge gehen. Insbesondere um den Vorgang der sogenannten Arisierung, also des zwangsweisen Verkaufs des Synagogengeländes an die Stadt Freiburg im Jahr 1939, ebenso wie die Restitution des Geländes im Jahr 1948. Auf beide Begrifflichkeiten, auf den der Arisierung und den der Restitution, werde ich im Verlauf noch einmal gesondert eingehen. Dass dieser Vortrag im Rahmen des Gedenkens an den 80. Jahrestag der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden stattfindet, geht auch auf die Tatsache zurück, dass die materielle Enteignung und sogenannte Verwertung jüdischen Eigentums Ende dieser ersten großen Deportation vom 22. Oktober 1940 verknüpft war. Ich habe meinen Vortrag in folgende chronologische, für die eigentumsrechtlichen Aspekte relevanten Sinnabschnitte gegliedert. Das ist zum einen die Gründung der israelitischen Gemeinde im Jahr 1864 und der Bau der Freiburger Synagoge in den Jahren 1869-70. Es ist dann weiterhin die Erweiterung der Synagoge Mitte der 1920er Jahre sowie die Zeit ab 1933 mit der Machtergreifung und der Pogromnacht im Jahr 1938, die jetzt die Zerstörung der Synagoge bedingt. Der zwangsweise Verkauf des Synagogenareals 1939 wird ein eigenes Kapitel darstellen, ebenso wie die Restitution von 1948 und der Umgang mit dem Areal nach 1945. Sie sehen, wir haben uns einiges vorgenommen für den heutigen Abend und ich hoffe, dass ich Ihnen einige hilfreiche Impulse mitgeben kann. Beginnen möchte ich mit der Gründung der ersten nachmittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Freiburg. Denn dass im Jahr 1870 in Freiburg eine Synagoge errichtet werden konnte, ist eine Tatsache, die über Jahrhunderte hinweg als kaum denkbar erschien. Juden waren zwar nachweislich schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg ansässig. Erst am 4. Oktober 1862 jedoch konnte das Gesetz zur Gleichstellung von Juden in Baden unterzeichnet werden, das wenige Tage später in Kraft trat. Die Emanzipation der Juden in Baden galt mit dem Gleichstellungsgesetz von 1862 als abgeschlossen, auch wenn die Gesetzgebung noch nicht viel mehr als die Demonstration einer politischen Willensäußerung war, wie die Historikerin Katrin Klausing feststellt. Wie schon die Konstitutionsedikte Anfang des 19. Jahrhunderts stieß auch das neue Gesetz auf Ablehnung in ultramontanen und konservativen Kreisen. Das neue Gesetz trat jedoch auch gegen die erneuten Proteste der Opposition in Kraft und ebnete den Weg für die erste nachmittelalterliche Gemeinde in Freiburg. Das neue Gesetz gewährte den Juden eine bis dahin kaum bekannte Freizügigkeit und bewirkte, dass innerhalb weniger Jahre viele Juden nach Freiburg zogen, die bislang in den umliegenden Landgemeinden lebten. Mit der steigenden Bevölkerungsanzahl der Freiburger Juden ging der Wunsch nach einer Religionsgemeinschaft einher, um sich um die seelsorgerischen und Fürsorgebelange ihrer Mitglieder kümmern zu können. Und so gründeten Freiburger Juden unter dem Vorsitz von Heinrich Zivi Lang 1864 die Israelitische Religionsgemeinschaft Freiburg, die am 21. Oktober 1864, also heute vor 156 Jahren, offiziell als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt wurde. Zum Rabbiner wurde Adolf Levin berufen, der die Gottesdienste vorerst provisorisch im angemieteten Betsaal am Münsterplatz abhielt. Es befindet sich im Hinterhaus der heutigen Schusterstraße 27. Die neue Gemeinde wuchs kontinuierlich und zählte schon im Jahr 1871, dem Jahr der Reichsgründung, 333 Mitglieder. Die Notwendigkeit einer eigenen Synagoge wurde bereits in den Gründungsstatuten der Gemeinde schriftlich fixiert. Über die Bauplanung sind in der städtischen ebenso wie in der Gemeindeüberlieferung nur wenige Dokumente vorhanden. Gesichert ist, dass die Umsetzung des Bauvorhabens sich schwierig gestaltete, da die nötigen finanziellen Mittel fehlten. Die Stadt wollte das Bauvorhaben nicht fördern und so konnte es erst begonnen werden, nachdem die jüdische Gemeinde Mannheim Unterstützung angeboten hat. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen die Liegenschaft zum Bau einer Synagoge am damaligen Stadtrand erstmals in den Besitz der israelitischen Gemeinde überging, kann über einen Eintrag im Grundbuch der Stadt Freiburg beantwortet werden. Darin ist vermerkt, dass die israelitische Gemeinde das Grundstück Ende 1868 von Frau Schreiner-Karburg, Witwe Frieda, für 5.000 Gulden erworben hat und dieses Weihnachten 1868 in ihren Besitz eingegangen ist. Wir sehen hier einen Stadtplan aus dem Jahre 1867, der aus dem Stadtarchiv Freiburg stammt. Und zur Orientierung, hier haben wir das Münster, den Münsterplatz, hier die damalige Kaiserstraße, heutige Kaiser-Josef-Straße, die Bertholdstraße. Und das hier ist nicht die Villa Colombi, die haben wir nämlich hier. Und das Grundstück oder die Flurstücke, um die es dann tatsächlich auch jetzt gehen wird, befanden sich ungefähr an dieser Stelle. Das Gelände lag damals außerhalb der Altstadt, direkt neben einer Brauerei und einer Kaserne. Eine befestigte Straße war beim Ankauf des Geländes noch nicht vorhanden. Allerdings etablierte sich die Fläche westlich der Altstadt schon allein durch die Eröffnung des Freiburger Bahnhofs 1845 zu einem schnell wachsenden Teil der Stadt, der einer raschen Bebauung unterzogen werden sollte. Neben der Synagoge, die im südlichen Teil des Grundstücks erbaut wurde, stand weiter nördlich auch ein Wohnhaus auf dem Gelände, das später als Gemeindehaus genutzt wurde und die Verwaltung der Religionsgemeinschaft beherbergte. Amtlich erfasst wurde das Grundstück bei der Katastervermessung als Flurstück 475, Nach den Unterlagen der Katastervermessung mit Stand vom 1. Juni 1900 betrug die Flurstücksgröße 2319 Quadratmeter. Mit dem Bau der Synagoge wurde schließlich Georg Jakob Schneider beauftragt. Ein renommierter Freiburger Architekt, der nicht nur durch den solitären Bau des Colombi-Schlösschens oder der Villa Colombi von 1859 bis 1861 unweit der Synagoge sich schon einen Ruf gemacht hat. Sie sehen hier eine Außenaufnahme der Synagoge, ebenfalls aus dem Stadtarchiv Freiburg aus dem Jahre 1902, in der Form, wie sie dann auch letztlich erbaut wurde, noch vor der Erweiterung. Der Kunsthistoriker Harold Hammerschenk geht davon aus, dass Schneider den besonderen politischen Gegebenheiten in Freiburg beim Bau der Synagoge Rechnung tragen wollte. So zog Schneider unterschiedliche Stilelemente heran und schuf damit ein Gebäude, das sich repräsentativ, aber nicht zu auffällig in seiner Umgebung einfügte. Da er die Synagoge nicht im romanischen Stil erbaute, durch die Rundbögen jedoch darauf verwies, umging er eine mögliche Konkurrenz zu Münster und anderen Kirchenbauten und schuf doch Anknüpfungspunkte an christliche Kirchenbautraditionen. Eine rein orientalische Bauweise, wie sie in vielen städtischen Synagogen als Ausdruck eines selbstbewussten und aufstrebenden modernen Judentums am Anfang des 19. Jahrhunderts üblich war, hätte die Synagoge vielleicht zu sehr von dem Stadtbild bereits vorhandenen Baustilen abgehoben. Die jüdische Gemeinde in Freiburg wuchs seit der ab 1862 einsetzenden Landflucht stark an. So lebten nach einer Volkszählung im Jahre 1910 bereits 1320 Jüdinnen und Juden in Freiburg, was einem Bevölkerungsanteil von 1,6% entsprach. Im Hinblick auf die Größe der israelitischen Religionsgemeinschaft ist es deshalb nicht verwunderlich, dass die Gemeindevorsteher bereits im März 1912 einen Antrag bei der Stadt auf einen Anbau der Synagoge stellten. Hier sehen wir noch kurz eine Innenaufnahme der Synagoge nach Osten hin ausgerichtet. Sie sehen also auch gerade der Torahschrein, wo die Torahrollen aufbewahrt werden, ist sehr reich ausgeschmückt worden. Und der gesamte Bau wurde von der Freiburger Stadtgesellschaft als ein sehr gelungenes architektonisches Werk wahrgenommen und auch gefeiert. Zurück zum Anbau, der wie gesagt schon 1912 in Betracht gezogen wurde. Hier sehen wir einen ersten Entwurf des jüdischen Architekten Arthur Levy, der diesen 1912 eingereicht hat. Sie sehen, die rot eingefärbten Teile sollten dann auch durch diesen Anbau hinzukommen. Vor allem der Zugang zur Frauenempore, nämlich der rechte und linke Hand des Hauptportals durch eine hölzerne Wendeltreppe angebracht war, barg mit dem Anwachsen der Glaubensgemeinschaft ein erhöhtes Einsturz- und Unfallrisiko. Wie aus der städtischen Überlieferung hervorgeht, waren die Vertreter der städtischen Ämter von diesem Vorhaben jedoch alles andere als angetan. In einem Schreiben des Hochbauamtes an den Stadtrat vom April 1912 heißt es, dass die geplante Erweiterung der Synagoge nicht genehmigungsfähig sei. Diese Feststellung wird noch durch eine grundsätzliche Einschätzung zur Bausituation an der Werderstraße ergänzt. Ich zitiere: Wir fügen noch bei, dass es uns überhaupt nicht im Interesse der Stadt zu liegen scheint, wenn die Synagoge an jener Stelle stehen bleibt und sogar noch erweitert wird, weil sie das ganze monumentale Straßenbild störend beeinflusst, da sie schräge zur Bauflucht der Hauptstraße, Werderstraße, steht. Dieser störende, unschöne Eindruck würde aber noch wesentlich verstärkt werden, wenn die Synagoge nach der Werderstraße hin vorgebaut wird. Wir sind deshalb der Ansicht, dass dies seitens der Stadt mit allen Mitteln verhindert werden sollte. Zitat Ende. Die zähen und aus Sicht der israelitischen Gemeinde ernüchternden Verhandlungen um die Bewilligung eines Anbaus zogen sich durch das Für und Wider der beteiligten Behörden über mehrere Jahre und wurden 1914 durch den Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrochen. Erst Mitte der 1920er Jahre konnten sie wieder aufgenommen werden. Am 21. März 1924 schrieb der Synagogenrat erneut an den Freiburger Stadtrat, Zitat: Die unhaltbaren Zustände der Aufgänge zu den Frauenemporen unserer Synagoge zwingen uns, das Treppenhaus nach der Westseite hin zu erweitern und bei dieser Gelegenheit die Synagoge durch den Anbau einer Vorhalle zu vergrößern, um dadurch auch einige neue Plätze zu gewinnen. Zitat Ende. Die grundsätzliche Haltung der Stadt zu dieser Sache jedoch schien sich im Vergleich zur Situation von 1912 nicht wesentlich verändert zu haben. Gleichwohl sie eine Entscheidung für einen Anbau aufgrund der offensichtlichen Gefahrenlage durch die überlastete Holztreppe zur Frauenempore nun als zunehmend unumgänglich einschätzte. Langfristig aber sollte die Synagoge von diesem Platz weichen. Diese Annahme wird durch eine Einschätzung des städtischen Hochbauamtes vom März 1924 bestätigt. Zitat: Das vorliegende Bauvorhaben wird sich nicht wohl hinten anhalten lassen, so sehr auch aus städtebaulichen Gründen zu wünschen wäre, dass das bauliche Durcheinander an der Werderstraße zwischen Berthold und Löwenstraße recht bald verschwindet und einer geschlossenen, in den Rahmen der umgebenden Monumentalgebäude passenden Architektur Platz macht. Entgegen diesen für die Gestaltung eines herausragenden Punktes im Stadtbild recht wesentlichen Interessen bedeutet die Durchführung der geplanten Vergrößerung eine Festlegung des unerfreulichen Zustands auf weitere Jahre hinaus. Wir stellen daher den Antrag, der Stadtrat wolle der endgültigen Entscheidung in dieser wichtigen, da öffentliche Interessen berührenden Frage die Vorlage der Fassadenpläne verlangen. Städtisches Hochbauamt, Zitat Ende. Tatsächlich hatte sich das Gelände um die Synagoge durch den Bau des Stadttheaters 1910, Sie sehen das hier, und des neuen Universitätsgebäudes, also des heutigen Kollegiengebäudes 1 der Universität in den letzten Jahren stark verändert, wie auf dieser Aufnahme auch aus dem Jahre 1912 zu erkennen ist. Ende Juli 1924 stimmte der Stadtrat dem Baubesuch schließlich trotzdem zu, nicht aber, ohne daran die Erwartung zu knüpfen, Zitat, dass durch die jetzt beabsichtigten baulichen Veränderungen einer späteren Neugestaltung des ganzen Blocks zwischen Berthold, Werder und Löwenstraße, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, ein Hindernis nicht erwachsen werde. Die Pläne für den Anbau und somit auch für die Fassadengestaltung, welche die Stadt zunächst prüfen wollte, wurden von Arthur Levy, einem Freiburger Architekten, angefertigt, der 1914 bereits die Pläne für eine Abortanlage neben der Synagoge sowie 1922 für eine Mikwe an der Nordostseite des Gemeindehauses entwarf. Der Anbau, und Sie sehen hier eine Aufnahme aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg, sollte demnach in romanischem Stil umgesetzt werden. Die maurischen Akzente, die vor allem durch die beiden Türmchen an der Westseite bedingt waren, Sie erinnern sich vielleicht auf der Aufnahme, auf der ich vorher gezeigt habe, da konnte man diese maurischen Türmchen noch besser erkennen, wurden durch den Rückbau der Türme minimiert. Der Kunsthistoriker Harold Hammerschenk geht davon aus, dass die Gemeinde somit auf die veränderte Bausituation an der Werderstraße mit ihren angrenzenden Monumentalbauten reagieren und sich diesen anpassen wollte. Im Januar 1931, also nur wenige Jahre nachdem die Synagoge nach Westen hin erweitert wurde, diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1930 oder um 1930 und ist im Freiburger Stadtarchiv zu finden. Also im Jahre 1931 wurde, nur wenige Jahre nachdem die Synagoge erweitert wurde, im Rahmen einer amtlichen Korrespondenz um einen Baugesuch der Sinnerschen Brauerei, deren Wirtshaus mit Ausschank sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Synagoge befand, erstmals ein möglicher Abbruch der Synagoge in Erwägung gezogen. In einem Schreiben vom 22. Januar 1931 machte der Bezirksrat noch einmal unverhohlen deutlich, wie der Traum der Stadt und der angegliederten Behörden im Hinblick auf das Areal aussieht. Zitat: Amt und Bezirksrat kennen den alten Wunsch der Stadt, den Rotteck- und Wertmannplatz durch einen breiten Straßengang zu verbinden, wohl. Sie würden es auch schon im Interesse der Behebung der Arbeitslosigkeit lebhaft, wenn die Stadt bald an dies große Werk, das den Abbruch der erst vor einem Jahr den erweiterten Synagoge und drei mehrstöckiger Wohnhäuser nördlich der Bertholdstraße zur Voraussetzung hat, herantreten könnte. Beide Stellen glauben jedoch nicht, dass sich dieser Traum in irgendwie absehbarer Zeit erfüllen lassen wird. Zitat Ende. Der Wunsch nach dem Abbruch der Synagoge wurde hier erstmals schriftlich geäußert. Das war, wie gesagt, 1931. Die Vermutung liegt nahe, dass der Brand im November 1938 sowie der daran schließende Abriss der Synagogenruine der Stadt sowie weiteren am Platz vertretenen Interessenten ganz besonders in die Hände gespielt haben musste. Mit der sogenannten Machtergreifung habe Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 begann nicht nur die schrittweise Abkehr von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Es war vor allem die Lebenssituation der Jüdinnen und Juden sowie die derjenigen Menschen in Deutschland, die nicht dem rassistischen Ideal des Arischen entsprachen, die sich ab diesem Tag nahezu täglich verschlechterte. Die sukzessive gesellschaftliche Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden, die später im millionenfachen Mord endete, begann bereits wenige Monate nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, unter anderem mit gezielten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte und Einrichtungen, wie in Freiburg am 11. März und am 1. April 1933. Für die eigentumsrechtlichen Fragen zum Platz der alten Synagoge haben die Vorgänge der sogenannten Arisierung in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert. Die Arisierung wird in der historischen Forschung heute als eine fokussierte Maßnahme der Nationalsozialisten innerhalb eines dynamischen und teilweise unkoordinierten Ausschlussprozesses der Juden aus der deutschen Gesellschaft angesehen. Ein Prozess, in dem die Grenzen zwischen wirtschaftlichen, sozialen oder juristischen Maßnahmen nicht immer trennscharf gezogen werden können. In der Geschichtswissenschaft hat sich in der Folge deshalb die Benutzung des Begriffs in einer eher weiten Definition durchgesetzt, die ein umfassendes Bild von Verdrängung, Enteignung und Vertreibung zeichnet, mitunter sogar die Deportationen umfasst. Im Folgenden verstehe ich den Begriff der Arisierung als Enteignung der jüdischen Bevölkerung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugunsten der arischen Mehrheitsgesellschaft, die neben dem zwangsweisen Verlust von privatem, unternehmerischem oder institutionellem Besitz auch den Verlust von Arbeitsplätzen und beruflichen Positionen einschließt. Schon ab 1933 kam es zu teilweise erzwungenen oder durch die wirtschaftlichen Verhältnisse unvermeidlich gewordenen Verkäufen von jüdischem Eigentum an sogenannte arische Besitzer. Diese erste Phase der Arisierung, die auch als schleichende Arisierung bezeichnet wird, vollzog sich überwiegend im Stillen und ohne rechtliche Grundlage, da der Verkauf von jüdischen Immobilien und Wirtschaftsgütern bis ins Jahr 1937 nicht unter staatlicher Steuerung erfolgte. Gleichwohl hatten die schon zu dieser Zeit zunehmenden Einschränkungen für Juden natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft der jüdischen Besitzer, ihr Eigentum schnell, wenn möglich unter Wert zu verkaufen, zum Beispiel um eine Ausreise und einen Neuanfang im Ausland finanzieren zu können. Davon profitierten nicht nur private arische Neubesitzer, sondern in besonderem Maße auch Kommunen und Parteiorgane der NSDAP. Die Verkaufsbedingungen für die jüdischen Eigentümer verschlechterten sich zusehends. Grund hierfür waren nicht nur die anwachsende Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben und der damit einhergehende Statusverlust, sondern auch die wirtschaftlichen Einbußen als Folge von Boykottaktionen, Umsatzrückgängen und Gewerbebeschränkungen. Zwischen November 1937 und April 1938 setzte eine Radikalisierung der nationalsozialistischen sogenannten Arisierungspolitik ein, die mit der Umsetzung des 1936 von Hitler initiierten und von Hermann Göring koordinierten Vierjahresplan für die Wirtschaft in Zusammenhang steht und sich mit der Amtsübernahme Walter Funks als Reichswirtschaftsminister noch einmal verschärfte. Jüdisches Vermögen und Eigentum sollte, so die perfide Vorstellung, möglichst schnell und umfassend dem sogenannten deutschen Volkskörper zugeführt, die Situation für die Reichsbürger verbessert und die Wirtschaft des Landes damit weiter saniert und für den bevorstehenden Krieg vorbereitet werden. In Freiburg stellten sich die Verhältnisse in diesem Zusammenhang anders dar als im Rest des Reichsgebiets. Hier wurden Verschärfungen in der Arisierungspolitik sowie ein erhöhter Verfolgungsdruck auf jüdische Unternehmen und Einrichtungen schon einige Monate früher vorgenommen. Bis Ende 1937 nämlich galt eine Vielzahl jüdischer Betriebe in Freiburg bereits als arisiert. Wie die Historikerin Andrea Bucher-Lehnbach anhand von Freiburger Einzelfallakten nachwies, hatte Johann Stöckinger darauf entscheidenden Einfluss. Als neu berufener Oberregierungsrat des badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums bildete seine Person eine Kontrollinstanz lokaler Arisierungsvorgänge. Für die Arisierung in Freiburg war damit fortan das badische Wirtschafts- und Finanzministerium in Karlsruhe zuständig. Alle Kaufinteressenten mussten sich mit dieser Behörde bzw. mit Stöckinger persönlich in Verbindung setzen, um ihre Kaufwünsche über jüdisches Eigentum anzumelden. In dieser Funktion brachte sich Stöckinger in einzelne Abläufe stets zum Vorteil arischer Kaufinteressenten sowie zum Nachteil der jüdischen Verkäufer ein. All diese Maßnahmen erlangten mit der Reichspogromnacht vom 9. auf 10. November 1938 einen traurigen Höhepunkt. Die sukzessive Entrechtung und Demütigung brach sich in dieser Nacht Bahn in bis dahin beispielloser Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und ihr Eigentum. Der Brand der Freiburger Synagoge brach in dieser Nacht zwischen 3 und 4 Uhr morgens aus. Als Brandstifter wurden im Nachhinein der SS-Standartenführer Walter Gunst sowie weitere SS-Mitglieder ausgemacht. Am nächsten Morgen bot sich den Freiburgern an der Werderstraße ein Bild der Verwüstung. Die Synagoge war innen komplett ausgebrannt, das Dach war eingestürzt. Das Gelände wurde von der Polizei weitgehend abgesperrt, wie man auch auf dieser Aufnahme erkennen kann. Die Außenmauern der Synagoge waren am Morgen des 10. November aber zumindest teilweise noch gut erhalten. Dies belegt diese erst 2018 bekannt gewordene Fotografie, die auf den 12. November 1938 datiert ist, wohl aber bereits am 10. November 1938 aufgenommen wurde und die Südseite der Synagoge in Richtung Norden fotografiert zeigt. Diese Fotografie stammt aus dem damals in der erzbischöflichen Finanzverwaltung tätigen Josef Vollmer. Der Zustand der Synagoge, wie ihn Vollmer fotografierte, legt die Vermutung nahe, dass ein Abriss des Gebäudes aus statischen Gründen nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Jedoch lag es sicherlich nicht im Interesse der nationalsozialistischen Stadtführung, die Synagoge zu erhalten. Die Brandruine wurde im Auftrag der Stadt deshalb zügig gesprengt. Wie den Aufzeichnungen der Journalistin und Zeitzeugin Käthe Vortriede zu entnehmen ist, wurden die Reste der ausgebrannten Synagoge rasch abgetragen und der übrig gebliebene Schutt später für den Straßenbau verwendet. Die Freiburger Öffentlichkeit reagierte, das zumindest gegen die meisten Zeugenaussagen nahe, verhalten bis ablehnend auf die Ausschreitungen und die offene Gewalt. Das Image der Stadt als kulturelles und touristisches Zentrum im Südwesten des Landes stand auf dem Spiel. Wie zahlreiche private jüdische Besitztümer zuvor, wurde das Synagogenareal schließlich selbst zum Gegenstand der sogenannten Arisierung. Wie die oben skizzierten Arisierungsvorgänge zeigen, war die staatlich gelenkte Abwicklung jüdischen Besitzes in Freiburg zu diesem Zeitpunkt bereits fast vollständig abgeschlossen. Auch für die beiden Grundstücke im Besitz der israelitischen Religionsgemeinschaft gab es bereits einige Jahre vor dem eigentlichen Verkauf konkrete Umbaupläne und Visionen von städtischer Seite. Diese Visionen gehen, wie ich schon dargestellt habe, auf die 1920er Jahre zurück und wurde spätestens mit den Freiburger Ideen für einen Generalbebauungsplan ab 1937 weiter forciert. Heinrich Schwendemann hat die grundsätzlichen Ambitionen der Stadt Oberen Freiburg in der NS-Zeit zu einer monumentalen, dem nationalsozialistischen Ideal entsprechenden Stadt im Südwesten umzubauen, in einem Aufsatz aus dem Jahr 2007 dargelegt. Demnach war es Oberbürgermeister Kerber selbst, der sich an dieser Vision berauschte. Die Synagoge kam in diesen frühen Überlegungen Kerbers selbstverständlich nicht mehr im Stadtbild vor, wie dieses Modell auch zeigt, das von Stadtbaumeister Josef Schlippe angefertigt wurde im Jahr 1937 und das sich heute im Besitz des Augustinermuseums Freiburg befindet. Also Sie sehen, Moment, hier nochmal das Kollegiengebäude, das heutige Kollegiengebäude 1 der Universität. Sie sehen hier einen Teil des Stadttheaters. An dieser Stelle stand die alte Synagoge und in diesem Plan von 1937 war sie bereits nicht mehr vorhanden. Nur 8 Tage nach der Zerstörung der Freiburger Synagoge setzten bei städtischen Behörden euphorische Überlegungen hinsichtlich der künftigen Nutzung des Platzes ein. So schrieb Verkehrsdirektor Denzlinger am 18. November 1938 an OB Kerber, dass er es für den Tourismusstandort Freiburg für notwendig hielte, neue Kongress- und Tagungsräume zu erbauen, die sich, Zitat, harmonisch in den von der Universität und dem Theater am Rampenplatz einfügen lassen, Zitat Ende. Was diesen Ideen derzeit jedoch noch im Weg stand, waren die damit verbundenen hohen Kosten von geschätzt 500.000 Reichsmark. Wahrscheinlich war dies mit einem Grund dafür, weshalb Kerber am 25. März 1939 entschied, das Gelände der ehemaligen Synagoge grundsätzlich für die Bedürfnisse der Universität vorzubehalten. Im Dezember 1938, wenige Tage nach dem Erlass der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens, meldete Oberbürgermeister Kerber beim badischen Finanz- und Wirtschaftsminister persönlich Interesse an jüdischen Grundstücken. Die Stadt hatte sich auf diese Weise ein Vorkaufsrecht an jüdischen Grundstücken in Freiburg gesichert. Aus den städtischen Akten geht hervor, dass es schon vor dem eigentlichen Verkauf Gespräche mit der jüdischen Gemeinde gegeben hat, um einen raschen Verkauf herbeizuführen. Diese Verhandlungen sollten nun nach der Zerstörung der Synagoge beschleunigt werden. Unter welchen Umständen es im unmittelbaren Vorfeld zum letztlichen Kaufabschluss am 15. März 1939 gekommen ist, kann heute nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. Dies liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Akten der israelitischen Gemeinde in der Reichspogromnacht von 1938 zerstört wurden. Sie lagerten im Keller der Synagoge. Fest steht jedoch, dass sich Julius Bloch, der Vorsteher des Synagogenrats Freiburg, sowie Erwin Hiegert als Bevollmächtigter der Stadt Freiburg am 15. März 1939 im Freiburger Grundbuchamt eingefunden haben und der Vertrag zum Verkauf des Geländes dort unterzeichnet wurde. Laut Vertragstext wurden die beiden Flurstücke Nummer 475, das war das Synagogenflurstück, 1397 Quadratmeter, und Nummer 475.1, das Grundstück, auf dem das Gemeindehaus stand, zu insgesamt 67.000 Reichsmark an die Stadt Freiburg verkauft. Unter § 3 des Vertrags wurde festgelegt, dass die auf den beiden Grundstücken befindlichen Gebäude oder Gebäudereste im derzeitigen Zustand an die Stadt übergehen. Außerdem sollte die israelitische Gemeinde für die polizeilich angeordneten und von der Stadt übernommenen Abbruchkosten für die Synagogenreste über 5.602 Reichsmark selbst aufkommen. Um die Wirksamkeit des Vertrags zu erreichen, musste dieser noch vom badischen Finanz- und Wirtschaftsminister genehmigt werden. Diese Genehmigung erfolgte am 22. Mai 1939. Hierin wird noch darauf verwiesen, dass der zu zahlende Kaufpreis auf ein Devisenkonto in Karlsruhe zu entrichten sei. Und zwar ein Sperrkonto bei Devisenstelle G. Der Kaufpreis wurde laut eines Schreibens des Synagogenrats vom 23. August 1939 auf das Konto der israelitischen Gemeinde überwiesen. Paradoxerweise war jedoch der volle Kaufpreis überwiesen worden, ohne die abzugebenden Kosten für den Abbruch der Synagoge. Hierauf macht Julius Bloch die Stadt aufmerksam, woraufhin dann der zu viel überwiesene Betrag zurückerstattet wird. Der Druck, der auf die jüdische Gemeinde ausgeübt wurde, muss groß gewesen sein. setzten die Freiburger Vorgänge noch deutlich früher ein, als dies von Reichsseite aus definiert war. Das Reichsamt für Kirchenangelegenheiten in Berlin veröffentlichte am 24. März 1939, also erst 9 Tage nach der Vertragsunterzeichnung in Freiburg, sogenannte Richtlinien für den Umgang der Kommune mit den Resten niedergebrannter Synagogen. Im Schreiben heißt es, dass von einer Enteignung abgesehen werden sollte, um nicht den Eindruck zu bestärken, man würde den Juden nun ihre religiöse Betätigung unmöglich machen. Ferner sollte den jüdischen Gemeinden auferlegt werden, für die Abtragung der Gebäudereste aufzukommen. Falls die jüdischen Gemeinden dazu nicht in der Lage seien, sollte das Grundstück Interessenten, vornehmlich den Kommunen, zum Kauf angeboten werden. Diesen Richtlinien hat die Stadt Freiburg ganz offensichtlich vorgegriffen und den zwangsweisen Verkauf auf der Grundlage der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 selbstständig und nach ihren eigenen Bedürfnissen sowie zulasten der israelitischen Gemeinde durchgeführt. Die Pläne hinsichtlich der Errichtung von Kongressräumen oder einem Neubau durch die Universität wurden vorerst zurückgestellt. Anstattdessen sollte auf den eingeebneten Resten der Synagoge ein Parkplatz errichtet werden, der die Erinnerung an die Synagoge schnellstmöglich tilgen sollte. Auch dieser Plan wurde jedoch nicht umgesetzt. Wir sehen hier aber einmal einen Plan ebenfalls aus dem Stadtarchiv Freiburg, datiert vom 4. Juli 1939, auf dem man diese Anlage des Parkplatzes sehr schön erkennen kann. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Areal schließlich einer provisorischen Nutzung als Baugelände für sogenannte Behelfsläden zugeführt, sowie dann tatsächlich auch als Parkplatz genutzt. Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem erzwungenen Verkauf eine wichtige Rolle spielt, und das hat Herr Dr. Jobst in seiner Begrüßung schon angedeutet, ist die Frage nach dem Verbleib der Kaufsumme. Der Betrag wurde, wie dargestellt, auf ein Sperrkonto eingezahlt. Doch was passierte dann damit? Konnte die Gemeinde noch darüber verfügen? Dass die Gemeindemitglieder selbst das Geld retten konnten, ist unwahrscheinlich, da sie auf das gesperrte Konto keinen Zugriff hatten. Wenn Abbuchungen gemacht wurden, was überhaupt nur für kleinere Beträge des täglichen Bedarfs möglich war, konnten diese nur durch schriftliche Genehmigung der Behörden, zum Beispiel der Devisenstellen sowie der Banken, erfolgen. Es ist als wahrscheinlich anzusehen, dass die Summe, ebenso wie andere jüdische Vermögenswerte und Güter, von den nationalsozialistischen Behörden verwertet wurden. Die Quellen belegen, dass die damit verbundene Praxis der Enteignung des jüdischen Vermögens in Freiburg eng mit der Deportation der Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1940 nach Gürs verknüpft war. So sahen sich die Behörden von heute auf morgen mit einer großen Menge an zurückgelassenen finanziellen Gütern konfrontiert, welche die Deportierten per Unterschrift zuvor offiziell abtreten mussten. Nach mehreren sich widersprechenden Weisungen, unter anderem von Gauleiter Robert Wagner, wurde durch das Reichsinnenministerium in Berlin verfügt, dass das jüdische Gemeindevermögen in Baden nicht wie jüdisches Privatvermögen beschlagnahmt und vom dafür eingesetzten Generalbevollmächtigten für jüdisches Vermögen in Baden verwaltet werden sollte, sondern von der Reichsvereinigung der Juden, die zu dieser Zeit bereits ein direkter Arm des Reichssicherheitshauptamtes war und damit auch der Gestapo. Die Reichsvereinigung und ihre jüdischen, von der Gestapo eingesetzten Mitarbeiter waren dazu gezwungen, dieses Vermögen zusammenzutragen und für die Liquidierung der jüdischen Gemeinden zu sorgen, welche auch die Organisation von Deportationen einschloss. Das Freiburger Gemeindevermögen ist demnach spätestens ab Dezember 1940 an die Reichsvereinigung der Juden gefallen und wurde für deren Zwecke verwendet. Die zunächst unkoordinierte und später systematische Arisierung, Enteignung und Verwertung raubte jüdischen Menschen ihre materiellen Besitztümer. Nach außen hin sollte zumindest der Anschein einer Rechtmäßigkeit gewahrt werden. De facto war es eine kriminelle und unrechtmäßige Form der Enteignung sowie eine weitere Stufe auf dem Weg hin zum Genozid. Die Stadt Freiburg, die beteiligten staatlichen Stellen sowie viele einzelne Bürger haben dazu ihren Beitrag geleistet oder dies sehenden Auges zugelassen. Es ist uns auch aus den Quellen überliefert, dass es auch nach dem Verkauf im jüdischen Eigentums und nach der Deportation vom Oktober 1940 zu öffentlichen Versteigerungen jüdischen Hausrats kam, an dem sich ja viele Freiburgerinnen und Freiburger beteiligt haben und arglos oder vermeintlich arglos diese Gegenstände auch gekauft haben und in ihren Besitz genommen haben. Nach 1945 kehrten nur wenige Überlebende der jüdischen Gemeinde nach Freiburg zurück. Einer von ihnen war Nathan Rosenberger, der mit seiner Familie das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte. Am 24. Dezember 1945 gründete er gemeinsam mit wenigen anderen Überlebenden die israelitische Gemeinde nach 1945 neu und setzte sich fortan mit beispiellosem Engagement für die Rückgabe geraubter jüdischer Eigentümer und die Versorgung der Überlebenden ein. Wie ging nun aber die Restitution für das geraubte Synagogengelände nach 1945 vonstatten? Der Grundgedanke der Restitution oder Rückerstattung als der ersten Phase der sogenannten Wiedergutmachung bestand darin, die am Kauf beteiligten Personen in den Stand vor dem Vertragsabschluss zurückzuversetzen. Die Restitution bezog sich vor allem auf wiederauffindbare materielle Güter wie Grundstücke, Immobilien, Hausrat und so weiter. Sogenannte Personenschäden oder nicht wiederauffindbare finanzielle Güter, wozu dann letztlich auch die Kaufsumme gehört, ebenso wie erlittenes Unrecht durch Verlust des Arbeitsplatzes, Vertreibung und so weiter, wurden im Rahmen der später einsetzenden Entschädigung verhandelt. Die meisten Verträge, die zwischen 1938 und 1945 zwischen Juden und Nichtjuden in Freiburg geschlossen wurden, konnten im Zuge der Restitution für nichtig erklärt werden. Auch im Falle des 1939 abgeschlossenen Kaufvertrags um das Freiburger Synagogenareal wurde zunächst festgehalten, dass dieser für nichtig zu erklären sei, da der Kaufabschluss unter Einfluss moralischen Zwangs erfolgte. In einem Vergleich vom 26. November 1948 bestätigten die beiden Vertragsparteien, also die Stadt Freiburg sowie die jüdische Gemeinde Freiburg unter dem Vorsitz Nathan Rosenbergers, den 1939 beschlossenen Grundstücksverkauf. Die beiden Flurstücke blieben darauf im Besitz der Stadt Freiburg. Als Gegenleistung verpflichtete sich die Stadt Freiburg zur Wiederherstellung des jüdischen Friedhofs, die den Bau eines Wärterhauses samt Leichenhalle sowie dessen Einfriedung beinhaltete. Dafür wurden bis zum 12. Mai 1952 59.443 D-Mark und 28 Pfennige aufgewendet. Unter Punkt 6 des Vergleichsvertrages wurde schließlich auch schriftlich vereinbart, dass die Stadt Freiburg sich verpflichtet, das Grundstück, auf dem die Synagoge stand, nicht zu Zwecken, die eine Profanierung darstellen könnten, verwendet wird. Gemessen am rein materiellen Wert vollzog sich diese Vergleichsverhandlung rückblickend betrachtet eher zum Nachteil für die israelitische Landesgemeinde. Warum? Aus Aufstellungen der französischen alliierten Militärregierung geht hervor, dass der Wert des geschätzten Vermögens für beide Grundstücke mit 71.100 und 18.400 D-Mark beziffert wurde. Allerdings ging aus den Akten nicht hervor, auf welcher Grundlage dieser Wert errechnet wurde. In Dokumenten der städtischen Überlieferung im Vorfeld der gütlichen Vereinbarung heißt es, dass die Stadt, wolle sie im Besitz der beiden Flurstücke bleiben, 60.300 D-Mark für den Rückkauf zugunsten der israelitischen Gemeinde aufbringen müsste. Für die Stadt war es also rein rechnerisch günstiger, im Besitz der beiden Flurstücke zu bleiben. Und dennoch stimmte die israelitische Gemeinde dem Vergleich zu. Wie ist das aus heutiger Sicht zu bewerten? Die Antwort auf diese Frage lässt sich aus der überlieferten Korrespondenz Nathan Rosenbergers ablesen. 1948 war die Gemeinde dringender auf die Wiederherstellung ihres Friedhofs angewiesen, als auf die Rückgabe eines mit negativen Erinnerungen belegten Areals, das mitten in der Stadt lag. Das Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinde Freiburg, Teil der Stadtgesellschaft zu sein, hatte das nationalsozialistische Regime nahezu ausgelöscht. Eine immer noch stark antisemitische Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen der Shoah nicht bewusst war oder sein wollte, machte es den Überlebenden, wie dem Gründer der israelitischen Gemeinde nach 1945, Nathan Rosenberger, und seiner Familie schwer, wieder Fuß zu fassen in einer Stadt, aus der sie vertrieben wurden und nur durch Zufall überlebten. Rosenberger, und das hat er immer wieder betont in seinen Briefwechseln, ging es in erster Linie nicht um den Aufbau einer neuen Gemeinde in Freiburg und die Etablierung eines neuen jüdischen Lebens in Freiburg, sondern um die Versorgung der Hinterbliebenen, das Ehren der Toten und die Rückgabe geraubter materieller Güter an ihre rechtmäßigen jüdischen Besitzerinnen und Besitzer. Wie wurde das Areal, das sich ehemals im Besitz der jüdischen Gemeinde befand, schließlich weiter genutzt? Die Nutzung dieser Fläche blieb lange Zeit im Stadium eines Provisoriums. Häufige Eigentumswechsel zwischen der Stadt Freiburg, der Universität und dem Land Baden-Württemberg sowie Neuaufteilungen der Flurstücke zwischen 1948 und 1978 zeigen, dass es sowohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch in den darauffolgenden Jahrzehnten keinen Masterplan für dieses Areal gegeben hat. Eine genaue Übersicht über die eigentumsrechtlichen Veränderungen am Platz der alten Synagoge können Sie, keine Angst, Sie müssen das nicht alles lesen, können Sie einer Skizze entnehmen, die auch im Anhang des veröffentlichten Rechercheberichts auf der Stadt Freiburg veröffentlicht ist. Und da sind, das zeige ich Ihnen gleich nochmal hier, also hier ist quasi der Schritt der glücklichen Vereinbarung, also vom 26. November 1948. Und hier beginnt dann die Nachkriegszeit, also mit dem 15.09.1950. Und zahlreiche Eigentumswechsel bzw. Tauschverträge wurden abgeschlossen, bis dann 1978 das Gelände letztmals in den Kaufverträgen auch auftaucht. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank noch an Herrn Ponig vom Vermessungsamt, der hier ganz wichtige Informationen und auch Akten zur Verfügung gestellt hat, um diese Vorgänge tatsächlich auch rekonstruieren zu können. Wie bereits dargelegt, gingen die beiden Grundstücke oder Flurstücke Nummer 475 und 475.1 mit dem Vergleich vom 26. November an die Stadt Freiburg. Die Stadt ebnete die beiden Grundstücke ein und ließ darauf zu Teilen einen Parkplatz errichten. Sie griff damit auf die Pläne zurück, die die Stadtoberen ja schon während der NS-Zeit ins Auge gefasst hatten. Dies schien sie auch in dem Bewusstsein zu tun, dass die Errichtung eines Parkplatzes den im Vergleich von 1948 genannten Auflagen nicht widersprach. Laut diesen Auflagen sollte der Platz, auf dem die Synagoge stand, ja nicht für Zwecke genutzt werden, die einer Profanierung gleichkämen. 1978 ist der bislang letzte Besitzerwechsel des ehemaligen Eigentums der israelitischen Gemeinde verzeichnet. Am 10. Oktober kaufte die Stadt Freiburg einen Teil des Grundstücks Nummer 445 vom Land Baden-Württemberg ab. Das Kaufflurstück sollte gemeinsam mit einem Teil des städtischen Flurstücks Nummer 335.1 zum Bau einer Tiefgarage verwendet werden. Unter § 3 Abschnitt 7 dieses Kaufvertrags wurde vereinbart, dass die Käuferin zusichert, dass der Standort des sich auf dem Gelände befindenden Mahnmals für die frühere jüdische Synagoge nur im Einvernehmen mit der israelitischen Gemeinde Freiburg verändert werden darf. Die geplante Tiefgarage wurde letztlich nicht realisiert, aber noch heute ist die Stadteigentümerin des Areals vor dem Kollegiengebäude 2, dem heutigen Platz der alten Synagoge. Hier sehen Sie jetzt auch nochmal eine recht aktuelle Aufnahme des Platzes. Und hier rot eingefärbt ist eben das Kollegiengebäude 2. Hier haben wir nochmal das Stadttheater. Das sind die beiden Flurstücke 335-7 und 445-6, beide im Besitz der Stadt Freiburg. Und an dieser Stelle den Gedenkbrunnen, der sich eben über beide Flurstücke heute erstreckt. Und wenn wir jetzt die nächste Aufnahme nochmal sehen und uns nochmal gerade das Satellitenbild vergegenwärtigen, sehen wir hier gelb eingefasst nochmal die historischen Flurstücke, also 475 auf diesem Stand die alte Synagoge und 475.1 auf diesem Stand das Gemeindehaus der israelitischen Gemeinde. Abschließend gehe ich von den eigentumsrechtlichen Fragen zu erinnerungskulturellen Aspekten über, die in diesem Zusammenhang ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Stadt Freiburg tat sich, wie viele andere Städte in Deutschland, in der Etablierung einer öffentlichen Gedenkkultur an die Geschichte der alten Synagoge und damit auch an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde schwer. Nach 1945 standen, wie schon dargelegt, überwiegend pragmatische Erwägungen im Vordergrund. Ein erster früher Anstoß hinsichtlich des Nichtumgangs der Stadt mit der Geschichte des Platzes kam von Gertrud Luckner, die 1953 die Verwendung des Platzes als Parkplatz scharf kritisierte. Auch Stimmen aus dem Ausland, mitunter von ehemaligen jüdischen Gemeindemitgliedern, waren über die Tatsache erbost, dass auf den Überresten der alten Synagoge nun ein Parkplatz errichtet wurde und so gar nichts an die Synagoge erinnerte. Erst 1962 jedoch wurde eine Gedenkplatte an die zerstörte Synagoge errichtet und am 11. November des Jahres eingeweiht. Nachdem es aber immer wieder auch zu Beschwerden auch von Seiten der israelitischen Gemeinde, aber auch von anderen Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich der unzureichenden Sichtbarkeit der Gedenkplatte gegeben hatte, wurde sie nach einigen Veränderungsmaßnahmen auf einen Sockel erhoben und dadurch erhöht. Und so entstand eine neue Form der Gedenkplatte, die wurde am 9. November 1966 enthüllt und das Ergebnis sehen Sie auf dieser Aufnahme. Da aber außer der Gedenkplatte und dem 1996 geänderten Namen des Platzes in der Innenstadt Freiburgs nur wenig an das Schicksal der Freiburger Jüdinnen und Juden erinnerte, initiierte eine Künstlergruppe gemeinsam mit Freiburger Bürgerinnen und Bürgern im Jahr 2000 die Aufstellung eines Ortsschildes mit der Aufschrift Kürs 1027 Kilometer, das auf dem Platz der alten Synagoge angebracht wurde. Dieses Mahnmal, das an die Deportation der Freiburger Juden nach Kürs erinnern soll, wurde nachträglich dann von der Stadtverwaltung genehmigt. Während sich am Standort der alten Synagoge nur sehr langsam eine schwach erkennbare Form der von Erinnerungskultur an die Geschichte des Ortes etablierte, konnte der Bau einer neuen Synagoge erst Mitte der 1980er Jahre umgesetzt werden. Dafür überließ die Stadt Freiburg der israelitischen Gemeinde bereits im Jahr 1971 unentgeltlich einen Bauplatz in der Stadtmitte unweit des Münsterplatzes. 1987 konnte die neue Synagoge dann feierlich eingeweiht werden. Im November 2017 konnte die israelitische Gemeinde das 30-jährige Bestehen der neuen Synagoge feiern. Im Jahr 2018 ging die Synagoge schließlich auch notariell in den offiziellen Besitz der israelitischen Gemeinde Freiburg über, nachdem sie zuvor Eigentum der israelitischen Religionsgemeinschaft Badens als dem übergeordneten Dachverband gewesen war. 80 Jahre nach der Zerstörung im November 1938 hat die israelitische Gemeinde auf diese Weise erstmals wieder eine eigene Synagoge in ihren Besitz nehmen können. Auf den Grundrissen der alten Synagoge errichtete die Stadt bis 2017 einen Gedenkbrunnen, der lange Zeit jedoch nicht als solcher erkennbar war und von Passantinnen und Passanten als unter anderem als Planschbecken benutzt wurde. Die anschließenden Diskussionen um einen adäquaten Umgang mit dem sensiblen Gelände haben viele Fragen nach einer spezifischen Freiburger Erinnerungskultur und der Auseinandersetzung der Stadtgesellschaft mit der eigenen Geschichte des Nationalsozialismus aufgeworfen. Schauen wir heute auf den Platz der alten Synagoge und seine Historie, bleiben ebenfalls viele Fragen, die die Geschichte des Ortes, aber auch den Umgang mit dem Areal in der Gegenwart betreffen. Die historische Forschung betreffend wäre das zum Beispiel: Wie gestaltete sich der Genehmigungs- und Bauprozess der Synagoge vor 1870? Wie wurde das Bauvorhaben von städtischer Seite, von der städtischen Stadtgesellschaft aufgenommen? Unter welchen Umständen und zu welchem Zeitpunkt wurde 1938 der Abriss der zerstörten Synagoge beschlossen? Wann genau fiel die Kaufsumme für das Synagogenareal an die NS-Behörden? Welchen Stellenwert hatte das Areal für die jüdische Gemeinde ab 1948? Und wenn wir uns nun der Erinnerungskultur zuwenden, sind folgende Fragen noch unbeantwortet. Denn welche Bedeutung hat das Areal heute, also der Platz der alten Synagoge heute für die Stadtgesellschaft? Ist es ein Erinnerungsort? Ist es ein Versammlungs- und Veranstaltungsort? Ist es beides? Kann es beides sein? Was geschieht mit den im Rahmen der Umbaumaßnahmen gefundenen Fundamentsteinen der alten Synagoge? Sie werden Teil des Gedenkortes im künftigen NS-Dokumentationszentrum sein. Aber werden sie auch im Stadtbild eine Rolle spielen? Und schließlich, wie kann die Erinnerung an die Geschichte des Ortes langfristig und für künftige Generationen gesichert werden? Ohne Ihnen heute schon Antworten auf diese Fragen geben zu können, möchte ich meinen Vortrag mit diesen Fragen beenden und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.